Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Judicum. Erstmal wollen wir uns bedanken für eure Unterstützung und wir wollen auch kurz Grüße nach Marburg schicken, weil da ziemlich viele Zuhörer von uns herkommen. Und heute geht es um die Frage, wie ein Polizist zu bestrafen ist, der einem Entführer mit Folter droht. Weiteres dazu hört ihr nach dem Intro.
Judicum, der Podcast von und für Jurastudenten.
Also kommen wir mal zum Sachverhalt. Der G entführt einen Sohn von einem Banker. Das ist jetzt nicht so relevant, dass der Banker ist, aber dieser Banker hat Geld und deswegen entführt G diesen Sohn und versteckt ihn. Und er versteckt ihn so gut, dass dieser Sohn droht zu verhungern. Und G wird festgenommen und erzählt dann von seinem Plan, dass er 1 Million Euro haben will, für die Preisgabe des Verstecks von dem Sohn. Dann hat der Vorgesetzte V dem Polizeibeamten P gesagt, droh dem G doch mal einfach Folter an, damit er sagt, wo das Versteck ist. Und wir nennen jetzt im Folgenden den Vorgesetzten einfach V und den Polizeibeamten P. So, dann geht der P also zum G, also zum Entführer, und sagt, dass ein Folterexperte, der wirklich mit allen Praktiken, sag ich mal, vertraut ist, unterwegs ist und dem G diese Gewalt zufügen wird. Daraufhin gibt G, weil er so Angst hat, das Versteck preis und dann wird S gerettet. Es gibt keine ausdrückliche Ermächtigungsgrundlage dafür, also für das, was jetzt passiert ist, in den Landespolizeigesetzen, das sei nochmal kurz nebenbei gesagt. Und wir fragen uns jetzt, wie haben sich P und wie hat sich V strafbar gemacht?
Also ganz kurze Zusammenfassung, damit ich das jetzt verstehe. Wir haben einen Geiselnehmer, der hat ein Kind entführt und versteckt. Dann wurde er von der Polizei festgenommen. Die haben ihn verhört und er hat gesagt, ich sag euch nur, wo das Kind ist, wenn ihr mir 1 Million Euro gebt. Oder das Kind stirbt halt in den nächsten Stunden, Tagen, wie auch immer. Und dann hat der Vorgesetzte von einem Polizisten gesagt, hier, droht er mal jetzt Folter an. Und das hat er dann auch gemacht. Dann hat er gesagt, okay, bevor ich jetzt hier gefoltert werde, sage ich euch lieber, wo das Kind ist. Nur damit ich das jetzt nochmal alles straight up.
Genau, das ist richtig so. Und wir kümmern uns jetzt nur um die Strafbarkeit von dem Polizisten und von seinem Vorgesetzten. Also nicht um die Strafbarkeit des Entführers. Kommen wir auch jetzt mal kurz, sag ich mal, zur Lösung. Und zuerst stellt sich immer die Frage, welches Gesetz ist einschlägig, was sollte man zuerst prüfen? Man prüft zuerst ja meistens den Tatnächsten und das ist hier der Polizist. Also der droht ja hier sozusagen an, dass jemand kommen wird, der sozusagen Folter an dem G ausüben wird. Und da könnte man zuerst Paragraf 343 StGB andenken.
Hat man nicht so oft, deswegen habe ich dir jetzt hier mal einen schönen Felder mitgebracht.
Ja, schön. Schlag mal bitte auf.
Aussageerpressung. Wer als Amtsträger, der zur Mitwirkung an einem Strafverfahren, einem Verfahren zur Anordnung einer behördlichen Verwahrung, bla bla bla, berufen ist, einen anderen körperlich misshandelt, gegen ihn sonst Gewalt anwendet, ihm Gewalt androht oder ihn selig quält, um ihn zu nötigen, in dem Verfahren etwas auszusagen oder zu erklären oder dies zu unterlassen, wird mit Freiheitsstrafe von 1 Jahr bis zu 10 Jahren bestraft. Echt schon eine gute Androhung.
Ja, also Gewaltandrohung ist hier ja, sag ich mal, relativ unproblematisch gegeben. Hier ging es aber nicht darum, dass im Strafverfahren eine Aussage erlangt wird, sondern hier ging es um dieses präventive polizeiliche Handeln zur Rettung des Jungen. Also hier geht es ja nur um die Rettung des Jungen und nicht irgendwie um Aussagen im Strafverfahren. Deswegen fällt dieser Paragraf schon raus. Dann kann man den wahrscheinlich bekannteren Tatbestand der Nötigung andenken.
Der 240.
Ja. 240, Absatz 1, Absatz 2 und auch Absatz 4, Nummer 2, also das nur am Rande, das ist eine Erfolgsqualifikation für Amtsträger, aber da gehen wir später noch drauf ein. Objektiver Tatbestand, also Drohung mit einem empfindlichen Übel, sage ich mal, ist hier gegeben, also er droht ja damit, dass er gefoltert wird und der Nötigungserfolg ist die Aussage und das ist ja auch alles gegeben. Der Polizist hatte natürlich auch Vorsatz. Und jetzt kommen wir sozusagen zum Schwerpunkt. Dreh- und Angelpunkt von diesem Fall ist hier die Rechtswidrigkeit. Und zwar liegt ja vor, wenn man das Verhalten nicht rechtfertigen kann. Okay, wir gucken uns dann also an, welchen Rechtfertigungsgrund kann es dir geben. Und hier fällt Nothilfe aus § 32 schon mal ins Auge. Und da fragt man sich aber, ist das hier überhaupt anwendbar, weil P. Polizist ist und hoheitlich handelt und eben sozusagen Teil des Staates ist. Und eventuell liegen ja Polizeigesetze vor, die Rechte und Pflichten von Beamten irgendwie, sag ich mal, abschließend regeln. Und das ist auch tatsächlich umstritten. Hier gibt es auch zwei Meinungen. Die eine sagt natürlich, ja, also die Polizeigesetze sind abschließend. Das bedeutet, dass Strafrecht AT hier, also das StGB AT, gar nicht anwendbar ist auf diesen Polizeibeamten. Der hätte gar nicht, also Nothilfe gibt es für den gar nicht sozusagen. Und diese Theorie nennt man öffentlich-rechtliche Theorie, nur so nebenbei. Also man sagt sozusagen öffentlich rechtliche Regelungen schließen das hier alles ab und ja, AT ist hier nicht anwendbar auf Beamte. Und dann gibt es halt die andere Ansicht, der wir nachher auch folgen werden, und die sagt so viel wie, ja, normalerweise gelten die allgemeinen Rechtfertigungsgründe für Polizisten auch, soweit es keine abschließenden Regelungen irgendwie gibt in Polizeigesetzen. So, und dann führt man jetzt natürlich einen Streit, macht man ja immer, wenn zwei Meinungen, sag ich mal, gegenüberstehen. Und ja, welche Argumente könnte man jetzt hier andenken?
Also wenn wir jetzt mal an die erste Ansicht denken, die ja quasi sagt, ja, die Strafrecht AT ist jetzt erstmal auf Polizeibeamte nicht anwendbar, da könnte man ja irgendwie sagen, naja, dann wären ja die Polizeibeamten im Endeffekt schlechter gestellt als Privatpersonen. Das scheint ja irgendwie auf den ersten Blick unbillig.
Man könnte diese öffentlich-rechtliche Theorie hier einschränken, und zwar nur auf die Fälle, in denen eben nicht zum Zwecke der Selbstverteidigung in Notwehr gehandelt wird. Die Polizeigesetze regeln ja normalerweise, sage ich mal, die Nothilfe sowieso, weil Nothilfe ist für Polizisten, sage ich mal, Alltag. Und das würde aber dazu führen, dass die beiden, also das Notwehr und Nothilfe, die ja eigentlich zusammen im Gesetz geregelt sind, in § 32, auseinanderfallen würden. Und das würde ja der Systematik, sag ich mal, zuwiderlaufen. Und ein Amtsträger darf eben nicht schlechter gestellt sein als die Privatperson, was nochmal für die zweite Ansicht spricht. Und
wenn man jetzt, was mir gerade kommt, ist so, Polizeirecht ist ja auch Landesrecht, ne? Und das StGB ist ja Bundesrecht. Und normalerweise kann man ja nicht einfach so sagen, ja, Landesrecht bricht jetzt einfach mal das Bundesrecht. So ohne weiteres. Deswegen wäre das auch noch für die zweite Ansicht, dass ja Landesrecht ganz einfach nicht das Strafgesetzbuch einschränken kann.
Dann könnte man aber andersherum Nothilfe immer aus dem StGB benutzen, sage ich mal, auch als Polizeibeamter. Und die, sage ich mal, Polizeigesetze würden ja unterlaufen werden, unterwandert.
Gibt es da nicht auch irgendwas wegen Schusswaffen? Ich habe da letztens in der Rap-Vorlesung hatten wir genau dieses Thema, deswegen komme ich ja gerade drauf.
Ja, also wenn man jetzt im Rahmen von Schusswaffengebrauch ist, dann wäre das natürlich unverhältnismäßig, wenn ein gerade zum Umgang mit Schusswaffen ausgebildeter Polizist also genauso behandelt wird wie ein Laie. Okay, also da sollte man schon die Polizeigesetze anwenden können und nicht einfach die Nothilfe. Aber hier geht es eben nicht um Schusswaffen, deshalb ist der Polizeibeamte hier, sag ich mal, in der Position, sich auch auf Nothilfe zu berufen. Gut, dann kommen wir auch zur Nothilfelage, mache ich es ganz kurz. Nothilfelage ist ja ein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff auf Rechtsgüter hier des Sohnes. Ein Angriff ist jede Bedrohung rechtlich geschützter Interessen durch menschliches Verhalten. Ja, und es wäre ja sonst verhungert, wenn er nicht gerettet werden würde, wenn das Versteck, sag ich mal, nicht preisgegeben werden würde. Und der Angriff war hier auch aktuell, fand statt, also war der Angriff auch gegenwärtig. Ja, und die Nothilfelage bejahen wir auch ganz einfach. Kommen wir aber jetzt zur Nothilfehandlung. Die Nothilfehandlung zeichnet sich dadurch aus, dass eine Geeignetheit, Erforderlichkeit und Gebotenheit vorliegen muss. Die Handlung muss also geeignet sein, das ist sie hier. Erforderlich ist sie auch, Aber die Frage ist, ist diese Androhung von Folter auch geboten? Und wie man die Gebotenheit prüft, weißt du das noch?
Die Gebotenheit, ja, aber ich würde gerne wissen, ob du es noch weißt, deswegen kannst du es ja gerade machen.
Also die Gebotenheit setzt also, sag ich mal, einen Maßstab voraus, eine Zweck-Mittel-Relation. Man soll also gucken, ob der Zweck der Handlung auch das Mittel rechtfertigt. Es gibt das Folterverbot aus § 136a Absatz 1 StPO und es folgt auch aus Artikel 1 Absatz 1 der UN-Folterkonvention und also schon sehr ein sehr gefestigtes Verbot. Und da wir ja hier schon gesagt haben, dass Folter angedroht wurde, wird man dazu kommen, dass die Nothilfehandlung, also das Androhen der Folter, eben nicht geboten ist.
Was ist denn überhaupt Foltern? Du hast da eine Definition liegen, ne?
Unter Foltern versteht man das vorsätzliche Zufügen von erheblichen körperlichen und seelischen Schmerzen oder Leiden zum Zwecke der Erlangung einer Aussage durch ein staatliches Organ.
Ah, okay. Nee, nur, das ist ja jetzt nicht wichtig, aber nur, damit man das mal gehört hat, weil ich glaube, die wenigsten haben sich schon mal die Definition zu Foltern angeguckt, weil das ist irgendwie so ein Wort, worüber man gar nicht nachdenkt, sondern man akzeptiert es einfach so, wie es ist. Ja. Aber weiter im Text, sorry.
Ich glaube, das ist schon wichtig. Also die Voraussetzung sollte man vielleicht kurz gehört haben, dass es halt körperliche Schmerzen, seelische Schmerzen voraussetzt. Zum Zwecke der Erlangung einer Aussage durch ein staatliches Organ. Das sind so, sag ich mal, die drei großen Voraussetzungen, die man einfach mal im Hinterkopf behalten kann. Gehen wir jetzt aber auch mal weiter. Es gibt keine gebotene Nothilfehandlung hier. Also dieser Rechtfertigungsgrund scheidet sozusagen aus. So, im Rahmen der Rechtswidrigkeit wird hier noch verlangt, dass eine gewisse Verwerflichkeit vorliegt. Innerhalb dieser Verwerflichkeit prüft man also, ob die Nötigungshandlung und das Nötigungsziel in einer gewissen Zweck-Mittel-Relation stehen. Und hier kann man eigentlich sagen, ja, dieses absolute Folterverbot führt dazu, dass es auf jeden Fall verwerflich ist. Und wir kommen jetzt auch zu dem Ergebnis, dass der P hier strafbar ist. Und weil er Amtsträger ist, hat er sich sogar hier aus dem Regelbeispiel aus Absatz 4 Nummer 2 strafbar gemacht. So viel zum Thema zur Strafbarkeit des P. Kommen wir jetzt mal zur Strafbarkeit des V. Und zwar ist der hier strafbar aus § 357 in Verbindung mit der Nötigung. Ich denke mal, 357 haben jetzt nicht so viele von euch auf dem Schirm. Das ist die Verleitung eines Untergebenen zu einer Straftat. Wir haben hier ja ganz klar den V, der sozusagen der Vorgesetzte ist, und den P, der hier der Untergebene ist. Und er müsste diesen auch hinreichend zu dieser Nötigung bestimmt haben. Also, was kommt dir da in den Sinn, wenn jemand hinreichend und erfolgreich zu einer Tat bestimmt wird?
Das klingt wie Anstiftung, also nach § 26 StGB.
Genau.
Ich glaube, das ist hier eher unproblematisch, aber...
Ja, das ist sehr unproblematisch. Und eigentlich ist das auch das Ende des Falls. Alles andere ist unproblematisch. Subjektiv liegt der Tatbestand auch vor. Die Handlung war rechtswidrig und er hat sie auch schuldhaft begangen. Und somit kommen wir dann zu dem Schluss, dass V auch strafbar ist.
Und wie ist das jetzt? Also ich bin jetzt gerade auf die Anstiftung gekommen. Müsste die dann nicht auch irgendwie noch zu prüfen sein? Oder?
Die Anstiftung tritt subsidiär hinter § 357 zurück.
Okay, also Anstiftung zur Nötigung quasi in dem Fall jetzt hinter 357. Okay, nur damit ich verstehe. Alles klar.
Ja. So viel zu dem Fall. Danke, dass ihr zugehört habt. Bewertet uns gerne auf iTunes und wir hören uns in der nächsten Woche.